Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ab morgen soll es uns allen besser gehen, denn ab morgen gilt das neue Entlastungspaket der Bundesregierung. Entlastungspaket, ja, das ist wieder so ein seelenloses Wort. Gemeint ist, Benzin soll billiger werden, dazu ein extra Geld für die gestiegenen Energiepreise und für Eltern einen Kinderbonus. Extra was drauf für Hartz IV und natürlich das 9-Euro-Ticket für alle. Und schon sind wir wieder mittendrin in der Armutsdebatte und der Frage, wie kann es eigentlich sein, in einem so reichen Land wie Deutschland mit niedriger Arbeitslosigkeit und vielen offenen Stellen. Wie kann es sein, dass nicht jeder einen Job findet, der problemlos das eigene Leben finanziert? Fragen wir den Volkswirt Dr. Dieter Domen. Er leitet das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Herr Domen, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Erklären Sie mir doch mal, wie das geht. Eine Arbeitslosenquote von 5,2%, also fast Vollbeschäftigung. Und trotzdem hört man von einer steigenden Zahl von Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Wie passt das zusammen?
Das sind Teile eines Gesamtbildes. Also das eine ist, die 5,2% sind ein Durchschnittswert der Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, unabhängig von der Qualifikation. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel die Menschen angucken, die eine geringe oder gar keinen beruflichen Abschluss haben, dann ist die Arbeitslosigkeit bei denen dreimal so hoch wie bei den anderen. Und das ist die große Gruppe derer, die von Armut bedroht ist bzw. arm ist. Darüber hinaus gibt es auch andere Gruppen wie Alleinerziehende als ein Beispiel, die es schwer haben im Arbeitsmarkt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist häufig nicht gegeben. Der Kita-Platz ist nicht ganz so einfach. Und so kommt dann eins zum anderen. Und am Ende ist das Geld zu wenig, um davon vernünftig leben zu können. Und das geht zum Teil bis in, ich sage jetzt mal, besser bezahlte Berufe. Wenn man aber nicht Vollzeit arbeiten kann, dann ist man trotzdem an der Schwelle.
Dann ist man in der Teilzeitfalle.
Dann ist man unter anderem in der Teilzeitfalle, dann ist man in der Falle, dass wir bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Berufe sehr schwierig bewerten, sprich der ganze sogenannte Care-Sektor, also Pflegebereich, die Kita-Erzieherinnen, die verdienen auch nicht gerade die Welt. Also viele Berufe, in denen man, ich sag mal, wenn man Vollzeit arbeitet, einigermaßen über die Runde kommt. Aber wenn man halt Teilzeit arbeitet, reduziert sich das Gehalt entsprechend, wenn man dann nicht nur sich selbst, sondern ein oder zwei oder vielleicht auch drei Kinder zu ernähren hat und das als Alleinverdienerin oder Alleinverdiener, dann reicht das Geld halt einfach nicht, weil das Einkommen abhängig ist von dem, wie der Arbeitsmarkt die Stelle bewertet und nicht davon, wie viele Kinder man zu versorgen hat, trotz Kindergeld etc.
Wie bewerten Sie denn das? Ist es eigentlich ein gutes System, dass der Staat denen hilft, die gerade in Teilzeit arbeiten und selber nicht genug Geld erwirtschaften können, um ihr Leben zu finanzieren?
Also eigentlich halte ich das für völlig richtig. Wenn man ein bisschen in die volkswirtschaftliche Theorie geht, dann gibt es die Theory of Justice, also die Gerechtigkeitstheorie, die ein wenig versucht, fiktiv zu sagen, wir wissen nicht, wohin wir geboren werden. Und wenn wir das ernst nehmen, dann würden wir wahrscheinlich alle für einen Sozialvertrag votieren, weil wir eben nicht wissen, wo wir hinkommen. Insofern halte ich das grundsätzlich für völlig richtig. Und ich halte es auch für richtig, damit nicht nur das unmittelbare Armsein, sprich die Grundsicherung zu betrachten oder Hartz IV, wie das Bulgur heißt, sondern auch ein Stück weiter zu gehen, da wir immer mehr Menschen tatsächlich positiv in Beschäftigung haben, aber viele Jobs davon nicht so bewertet werden, dass man davon gut leben kann. Teilzeit und andere Situationen kommen hinzu. Also das halte ich schon für sinnvoll. Und wenn ich jetzt nochmal die Alleinerziehenden, meist Mütter, hervorhebe, dann ist das ja durchaus eine gesellschaftlich extrem sinnvolle Tätigkeit. Also insofern könnte man auch darüber überlegen, beziehungsweise das diskutiert man auch, so eine Art Unterstützungssystem für Eltern beziehungsweise Mütter, damit die sich stärker um die Kindererziehung kümmern können. Ist nicht ganz unproblematisch, weil man im Hinterkopf haben muss, dass man damit die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau möglicherweise wieder stärker zementiert. Es wird aber diskutiert, weil es natürlich eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe ist, Kinder zu erziehen, die dann auf Dauer das Rentensystem beispielsweise sichern, die das Krankenversicherungssystem unterstützen etc. Also insofern ist Kindererziehung auch eine hochgradig gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe, als ein Beispiel von vielen.
Aber stigmatisiert fühlen sich die Menschen, die Hilfe vom Staat annehmen, dennoch. Was können wir daran ändern?
Das sind verschiedene Facetten. Das eine ist, in der politischen Diskussion ist dann immer auch die Diskussion von Sozialleistungsmissbrauch, sprich Menschen, die dieses System in Anspruch nehmen, werden schnell mit Personen gleichgesetzt, die das System missbräuchlich in Anspruch nehmen. Das sind zwei Ebenen. Das zweite ist, wir halten auch positiv gesehen viel von Erwerbstätigkeit. Wenn aber Menschen nicht in dem Umfang leistungsfähig sind, beziehungsweise andere Verpflichtungen haben, das kann ja auch die Pflege der Eltern sein, die krank sind und gepflegt werden müssen, etc., dann gibt es wenig Auffangmöglichkeiten für diese Familien. Und insofern ist es wichtig, diese zu unterstützen. Der andere Punkt ist, wir müssen, glaube ich, ein Stück aus der Stigmatisierung heraus. Das geht ja sogar so weit, dass wir schätzen, 40-60% der BAföG-berechtigten Studierenden keinen BAföG-Antrag stellen. Auch in der Grundsicherung haben wir eine geschätzt ähnlich große Quote. Das heißt, wir müssen in eine andere Bewertung kommen. Und wenn ich es nicht mag, vielleicht auch unverschuldet versus verschuldet, ist nicht ganz unproblematisch in diese Richtung. Also wir müssen weg aus der Stigmatisierung. Insofern ist die Idee eines Bürgergeldes oder eines garantierten Grundeinkommens, wie es sonst in der Diskussion heißt, vielleicht gar keine schlechte Idee, weil das heißt, ich kriege automatisch meine Sozialleistungen und kann dazu verdienen und dann wird halt stärker besteuert, als das bisher der Fall ist, beziehungsweise ich kriege es bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze quasi automatisch.
Würden Sie denn sagen, egal wie reich der Staat ist, egal wie stark die Vollbeschäftigung und damit der Arbeitsmarkt, es wird immer Menschen geben, denen der Staat helfen muss?
Das wird sich fast nicht vermeiden lassen, es sei denn, wir haben eine hypothetische 100% Beschäftigung unter den erwerbsfähigen Menschen, also den 15 bis, ich sag mal, in Zukunft wahrscheinlich 70-Jährigen, die nicht gerade in einer Bildungsmaßnahme sind oder in einer Umschulung. Das ist aber eine relativ hypothetische Größe, weil man im Hinterkopf haben muss, dass wir Berufe haben, die vom Arbeitsmarkt nicht so bewertet werden, häufig weibliche Berufe oder Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Wir haben Menschen, die gesundheitlich nicht so fit sind und dann mache ich den ganz großen Bogen, wir leisten uns den Luxus, dass wir viele junge Menschen heute nicht in Ausbildung bringen und damit potenziell diejenigen nicht qualifizieren, die in Zukunft von Sozialleistungen überproportional viel abhängig sind. Wenn ich das sehr pointiert formulieren würde, leisten wir uns tatsächlich den Luxus, 20% etwa, es kommt ein bisschen drauf an, der jungen Menschen auch heute nicht zu qualifizieren, während wir gleichzeitig über einen absehbaren Fachkräftemangel diskutieren. Und das ist die große Gruppe derer, die überproportional schlechte Arbeitsmarktchancen haben, die überproportional arbeitslos sind, die überproportional früh in die Rente gehen etc. Also das heißt, wir haben eigentlich kein System, das hier eine entsprechende Zukunftsvorsorge leistet.
Nur scheinbar ein Paradox, die Schere zwischen sinkender Arbeitslosigkeit und steigender Armut, erklärt vom Volkswirt Dr. Dieter Domen, dem Leiter des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin im Deutschlandfunk Kultur. Herr Domen, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen auch. Einen schönen Tag.